Sabbat ist gut, das wissen wir alle. Wir sind davon auch alle begeistert und überzeugt, hoffe ich mal. Und ich werde beten und hoffen, dass ihr am Ende dieser Predigt auch genauso laut schreien und jubeln könnt, dass Gott gut ist. In der Regel, ihr kennt mich alle, wenn ich hier vorne stehe, bin ich in der Regel sehr enthusiastisch, begeistert und bin ich auch heute und versuche euch mit Gottes Wort und Gottes Geist zu ermutigen und aufzubauen und so weiter. Heute werde ich das auch tun, aber ich glaube, dass Gott heute zu unseren Herzen auch in eine massive Art und Weise reden kann. Mir ging richtig, ich konnte kaum schlafen, weil die Predigt mich selbst so durchgedreht hat. Ja? Und ich glaube, dass Gott uns heute massiv berühren möchte. Gott möchte heute Morgen uns massiv ansprechen. Mach dich bereit, schnall dich an, zieh dich warm an, was auch immer du machen sollst. Weil für schwache Nerven wird das heute nichts, versprochen. Aber ich möchte dich ermutigen, das, was hier heute gesagt wird, mit Liebe Gottes zu empfangen, als Gottesreden zu dir empfängst, weil Gott dich liebt. Und wenn Gott uns liebt, gibt er uns das Beste vom Besten. Und ich möchte auch von vornherein sagen, heute möchte ich nicht auf die Uhr schauen. Also ihr könnt alle packen, Countdown, Shutdown machen vom Countdown. Ich möchte gerne heute dienen. Und ich möchte, dass Gottes Geist dich erreicht. Und ich möchte gerne und bete gerne, dass Gott auch dein Herz öffnet und dein Herz berührt. Und dass wir tatsächlich nach Hause verändert auch gehen, weil unser Gott ist ein absoluter Gott der Veränderung. Vielleicht starte ich heute eine Serie, weil ich dachte, ich muss noch ein, zwei Predigten dranhängen an das, was ich heute starte, weil wir leben in sehr herausfordernden Zeiten. Kam das Dings? Ärztlich. Jesus kommt, bin ich bereit. Und wir leben in sehr, 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 sehr spannende Zeiten. Wir leben in sehr, nachrichtsvolle Zeiten, wo wir von jeder Ecke und jeder Kante Nachrichten hören. Manche nennen das meine Meinung und meine Freiheit, auf eine Meinung zu sagen. Andere nennen das Verschwörungstheorien. Die anderen nennen das die absolute Wahrheit. Und andere nennen das Jesus kommt wieder. Und andere nennen das, was sie nennen wollen. Und ich habe ein Zitat mitgebracht, mit dem möchte ich gerne starten. Also wenn was nicht kommt, meldet ihr euch, okay, weil ich sehe das Ding nicht. So. Gegen eine Dummheit, die gerade in Mode ist, kommt keine Klugheit auf. Seht ihr das? Schön. Was hören wir, was verbreiten wir, was lassen wir auf uns wirken? Ich habe in einer Predigt, von der Online-Predigten, ich meine, das war in Richtung die zweite oder dritte Predigt, Karfreitag, etwa in die Richtung. Ich habe auch das Thema Endzeit und Jesus kommt wieder kurz angesprochen und habe gesagt, hey, ein geisterfüllter Christ, der freut sich über die Endzeit, hat keine Angst vor der Endzeit. Ein Christ, der bereit ist, als Braut dem Bräutigam Auge in Auge zu schauen, der sagt, und aus der Offenbarung heißt das, der ruft, komm. Und Menschen, sie wissen, ihre Waageschalen nicht in Ordnung sind, schreien und rufen, warte ab. Warte ab. Ich muss erstmal mein Leben in Ordnung bringen. Mein Herz ist noch nicht okay. Meine Beziehungen sind noch nicht okay. Mein Wertesystem ist noch mal im Eimer oder die alte. Ich bin noch nicht so weit her. Du musst einfach mal warten. Komm nicht so schnell. Aber ob du es willst oder nicht, ob ich es will oder nicht, Jesus wird wieder kommen. Sogar die traditionellen Kirchen haben ein Glaubensbekenntnis, er wird wieder kommen, um Lebende und Toten zu richten, oder? Haben alle im Religionsunterricht gelernt, hoffentlich. Ich habe es auch als Baptist lernen müssen. In der orthodoxen Religionsstunde, weil kein Evangelische gab. Er war entweder katholisch oder griechisch-orthodox. Mehr gibt's nicht in der Schule. Oder bist du ein Muslim oder ein Druse und dann gehst du zu deinem eigenen Religionsunterricht. Und ich war bei den Katholiken irgendwo. Wunderschön. Und ich musste das Ganze mitnehmen. Und auch begrüßt seist du Maria und alles Mögliche. Als Kind. Alter, das hat Spaß gemacht. Die Dinger zu hören und zu lernen. Ich fand's irgendwann mal cool. Jesus kommt wieder und hier habe ich eine Frage an uns. Wie, oder bin ich schlau, wenn Jesus wieder kommt? Also ein Typen von Menschen, die so mir besonders an Herz liegen, sind die Weisologen. Also die heißen auf Hochdeutsch Scheißkluger oder Klugscheißer. Klugscheißer, nicht Scheißklüger, Klugscheißer. So. Ich wollte nur schauen, ob ihr wach seid. Die Weisologen, die wissen alles. Die haben alles im Griff. Die schreiben sogar Gott vor, was er zu tun und zu lassen hat. Und sie wissen ganz genau, wie Gott zu funktionieren hat. Und auch nicht. Die sind Weise, Weisologen. So nennt man sie in Israel. Man sagt nicht Klugscheißer, man sagt Weisologen. Ich habe neulich erfahren, es gibt auch Vulkanologen. Die erforschen die ganze Vulkangeschichte und das Ganze. So, wie schlau sind wir, wenn Jesus wiederkommt und auf welche Schlauheit sitzen wir? Es gibt schlaue Menschen, die Jesus sehen werden. Und es gibt schlaue Menschen, die Jesus nicht mal ansatzweise anschauen werden. Ich habe gesagt, zieht euch warm an. Es gibt Christen, die Jesus vom Angesicht zu Angesicht schauen werden. Und es gibt Christen, die nicht mal ansatzweise Jesus nähern werden. Christen, wiedergeborene Christen. Hoppala, was erzählt der Mann da vorne? Nix. Wir bleiben lieb zueinander. Ich bin ganz, ganz lieb. Und deswegen wollen wir zusammen eine Story schauen. Ich finde es richtig cool. Die 10 Ladies werden das uns gleich auch verraten. Und ich denke, diese Parabel ist sehr, sehr, sehr bekannt und ist eindeutig. Vielleicht haben das wir schon 50 Mal durchgelesen, aber nichts daraus gelernt oder den falschen Lektion gelernt. Nämlich, für diese Predigt brauche ich mindestens 3 Gottesdienste. Und ich habe versucht, die zusammenzufassen, vereinen. Schauen wir mal, was der Herr mit uns tut. Es gibt 10 Ladies in der Bibel, die das uns klar machen oder durch ihren Story Jesus uns klar macht, wer diesen Jesus, wenn er wiederkommt, von Auge zu Auge schaut und wer nicht. Und glaub mir, das ist kein Scherz. Es gibt Menschen, die einfach nicht in den Himmel zu sehen werden. Du wirst sie wahrscheinlich vergeblich suchen, wenn du dabei bist. Ein Ältester hat mal in meiner alten Gemeinde gesagt, Freunde, nicht alle, die hier sitzen, werden wieder in den Himmel sehen. Und das hat einiges an Unruhe ausgelöst. Ob das so von vorne zu sagen weiße war, weiß ich auch nicht. Aber auf jeden Fall war das wahrhaftig. Mir fielen sofort ein paar Gesichter, unter anderem meine eigene. Herr, wie sieht mein Leben aus? Es gibt nichts gesünder, als in diesem Sinne selbstkritisch zu sein und mal in meinem eigenen Nest zu schauen, was geht bei mir ab, in meinem Herzen, in meinen Gedanken. Wie und wo verbringe ich meine Zeit und. Lass uns mal zusammen die Story von diesen 10 Ladies mal anschauen und dann werden wir die Elemente und Bereiche von diese Story auseinanderflicken. Und ich sage dir, bete einfach, Herr, schick mir einfach Gnade beim Zuhören, das brauchen wir heute, glaub mir das. Wenn der Menschensohn kommt, wird es in seinem himmlischen Reich so sein wie bei den 10 Brautjungfern, die bei einer Hochzeit dem Bräutigam mit ihren Lampen entgegengingen. 5 von ihnen verhielten sich klug und die anderen waren leichtfertig und dumm. Dass sowas in der Bibel steht, meine Güte. Die klugen Mädchen hatten sich nämlich vorher mit ausreichendem Öl für ihre Lampen versorgt. Die anderen 5 dachten überhaupt nicht daran, einen Vorrat an Öl mitzunehmen. Als sich die Ankunft des Bräutigams verzögerte, bitte achtet auf diese Worte ganz genau, würden sie alle müde und schliefen ein. Kann mal ja passieren. Plötzlich um Mitternacht, achtet bitte auf plötzlich um Mitternacht, würden sie mit dem Ruf geweckt, der Bräutigam kommt, geht und begrüßt ihn. Da sprangen die Mädchen auf und bereiteten ihre Lampen vor. Die 5, die nicht genügend Öl hatten, baten die anderen, gib uns etwas von eurem Öl, unsere Lampen gehen aus. Aber die Klugen antworteten, das können wir nicht. Hoppala. Unser Öl reicht gerade für uns selbst. Geht doch zu einem Händler und kauft euch welches. Kann man sagen, lieblos oder klug, wie man will. Da gingen sie los. In der Zwischenzeit kam der Bräutigam Und die Mädchen, die darauf vorbereitet waren, begleiteten ihn in den Festsaal. Dann wurden die Türen verschlossen. Später kamen auch die fünf anderen. Sie standen draußen und riefen: Herr, mach uns doch die Tür auf. Aber er erwiderte: Was wollt ihr denn? Ich kenne euch nicht. Deshalb seid wachsam und haltet euch bereit, denn ihr wisst weder an welchem Tag noch zu welchem Zeitpunkt der Menschensohn kommen wird. Wow. Das ist eine Geschichte, wenn wir sie so überfliegen, hören wir, fünf Kluge, fünf Dumme hatten genug Öl oder hatten nicht genug Öl, und dann haben sie den Bräutigam verpasst, die fünf Dummen, und die fünf Klugen durften mit tanzen und feiern, und dann die anderen mussten rausbleiben und fertig aus. So, wenn man das Ding so rüberfliegen, rate ich dir nicht, die Bibel zu überfliegen. Lies und ernähre dich, das macht echt Sinn. Wenn ich das in die Tiefe lese, werde ich mal Folgendes sagen. Wer ist wer und was ist was? Viele Akteure und Elemente sind in diesem... Ja, extra vorbereitet. Wer ist wer und was ist was? Wir haben viele, viele Elemente, viele Akteure in dieser Story, und das flicken wir jetzt einfach auseinander aus und schauen wir, was das mit unserem Leben zu tun hat. Denn Gott möchte die Gemeinde wachrütteln. Freunde, bevor ich in die Tiefe der Sache gehe, lass mich noch einmal sagen, es kursieren viele Theorien, es kursieren viele Nachrichten, es kursieren viele von meiner Seite gerne auch Verschwörungstheorien, wie du sie auch immer nennen willst. Von die Regierung hat es geplant, über Bill Gates steht dahinter, über das war, habe ich heute auf dem Herweg, dass es im Protokoll von solchen Sachen von 2012 gibt, dass so geplant wird und dass so ein Shutdown kommen soll und das geht aus China und. Also keine Ahnung, das interessiert mich ehrlich gesagt auch nicht. Und bevor du als Kind Gottes das mit dem ganzen Kram beschäftigst, wachsam sein ja gerne. Aber was ist mit der Reich Gottes Sache? Warum beschäftigen wir uns nicht mit Gottes Reich in dieser Zeit, wenn es je an der Zeit war, richtig, richtig Vollgas für Jesus zu geben, dann ist dieser Zeit jetzt. Wenn es jemals eine Zeit gab, in der wir heiß im Geist sein sollten, dann ist diese Corona-Zeit. Und wir beschäftigen uns mit dem ganzen Kram, der gerade um uns herumläuft, und glauben und laufen hinter dem und verbreiten dem und posten dem und hier dem. Und eure Sache ist es nicht meine Entscheidung. Ich sage nur, beschäftige dich lieber mit Gottes Reich. Das macht für dein und mein Leben viel Sinn. So, um zu wissen, wer ist wer und was ist was, lass uns mal kurz in die Tiefe gucken. Und natürlich möchte ich mit den 10 Jungfrauen starten. Es gibt viele Kommentatoren, die vieles zu vieles meinen. Nämlich, ich folge einem Kommentar, der mir total gut gefällt. Das heißt dort, die Jungfrauen symbolisieren diese erwartende christliche Gemeinschaft in diese Expositor's Bible Commentary. Die Quelle. Die 10 Jungfrauen, das sind die erwartende christliche Gemeinschaften. Und hier möchte ich euch dazu mahnen oder wach machen, nicht so auszulegen, als ja, die fünf Klugen, das waren die Gläubigen, die fünf Nicht-Klugen waren nicht die Gläubigen, das wird nicht stimmen, weil alle 10 hatten Zugang zum Öl, wenn wir verstanden nachher, was Öl ist. Sie hatten alle Öl dabei. So, diese Christen leben, oder die ganze christliche Glauben, auch die traditionelle, wie gesagt, im Glaubensbekenntnis, wir glauben alle an die Wiederkunft Jesu. Wir glauben alle, Jesus kommt wieder, um Lebende und Tote zu richten. Er kommt wieder, um uns zu sich zu holen. Und wir Gläubigen werden ihn von Angesicht zu Angesicht open air sehen und ihn knutschen vielleicht und keine Ahnung was. Und das wird eine Riesenparty. Deswegen freue ich mich schon auf die Endzeit. Herr, warum ist das schon nicht schon seit 100 Jahren passiert? Keine Ahnung, er hat seine Zeiten, ich habe sie nicht. Viele, viele erwarten, Jesus kommt wieder und alle erwarten auf die Wiederkunft. Die, die sich kapiert haben, wie man eine Wiederkunft Jesu vorbereiten kann, freuen sich. Aber dann kommt diese Schocknachricht. Viele werden, viele wartende Christen werden leider den Lohn nicht bekommen. Und wieso das? Nicht, weil Gott unfair ist, sondern weil Gott Gericht ist. Und er hat in seinem Wort Folgendes gesagt. Das erstmal zur Ergänzung zu diesen wartenden 10 Frauen auf diesem Bräutigam. Matthäus 7, 21 bis 23 heißt das dort Folgendes. Nicht wer mich dauernd Herr nennt, wird in Gottes Himmelreich kommen. Hoppa. Sondern wer den Willen meines Vaters im Himmel tut. Charakterium Nummer 1. Neben dem Glauben und der erlösende, rettende Kraft Jesu am Kreuz. Gut, aber wie geht's weiter? Nicht jeder, der Herr zu mir sagt oder mich Herr nennt und Hände hebt im Lobpreis, kommt in das Himmelreich. Wie sieht der Lobpreis in den eigenen vier Winden aus, Freunde? Ich hoffe gut. Ich hoffe, heißer als hier. Ja, wirklich. Ich hoffe, du holst vor Gott. Du gehst auf den Boden vor Gott. Das ist deine Intimitätszeit mit Gott. Nicht jeder, der Herr zu mir sagt, kommt in das Himmel, sondern jeder, der den Willen meines Vaters im Himmel tut. An dem Tag des Gerichts werden viele zu mir sagen, Herr, aber Herr, wir haben doch in deinem Auftrag prophetisch geredet. Herr, wir haben doch in deinem Namen Dämonen ausgetrieben und viele Wunder vollbracht. Alter Schwede, wie weit kann das gehen? Prophetisch reden, Wunder tun, alles im Namen des Herrn und doch nicht in den Himmel kommen. Gibt es sowas? Scheinbar schon. Sind wir gewarnt? Hoffe ich doch. Wenn nicht, ab heute gerne. Prophetisch reden und heilen und im Namen des Herrn und Herr und Halleluja und doch nicht in den Himmel kommen, Herr, ist irgendwas schief. Wenn wir die Wille des Vaters vergessen und Weisologen werden, kommen wir nicht in den Himmelreich. Punkt. Wenn wir die Wille des Vaters nicht tun, haben wir keine Zutrittskarte in Gottes Reich. Auch die, die in seinem Namen Wunder vollbracht haben, die Welt bereist haben, die Crusades gemacht haben, wenn sie nicht demütig unter Gottes mächtige Hand bleiben, gibt es kein Himmelreich. Das steht in der Bibel, da kann ich auch nichts dafür. Aber ich werde ihnen entgegnen, ich habe euch nie gekannt. Ich sage euch auch gerne gleich, wieso. Pass auf die Begründung. Ihr habt meine Gebote mit Füßen getreten, darum geht mir aus dem Weg. Mama mia, das ist doch hart, oder? Ich habe gesagt, nicht für schwache Nerven. Merken wir was. Gott ist gut, aber wir haben auch unsere Aufgaben zu tun, Freunde. Und wenn wir nur so happy-clappy billiges Evangelium predigen, kommen wir alle nicht im Himmelreich. Denn Gottes Wort ist scharf wie ein zweisteiniges Schwert, ist durchdringend, ist trennend, ist erbauend, ist ermutigend, ist mega schön, ist mega gut, das glaube ich alles auch, aber ich möchte auch Gottes Wille und Gottes Gebote halten, weil das meine Lebensqualität bessert, weil das mich reich macht, weil das mir gefällt. Und Gott sagt, ihr habt alles gemacht. Erinnert das uns nicht an Malachi 3, wo es um Zehnten und Geld geht? Wo Gott dem Priester sagt, hey, ihr gehorcht mir nicht und ihr verachtet meine Gebote. Ja Gott, wieso verachten? Wir halten doch alle Feste und gehen in die Synagoge und lesen die Tora, alles gereinigt, alles geheiligt, alles prima, gut. Ja, aber ihr verzehntet nicht, ihr beraubt mich. Ihr habt mich verachtet, ihr habt alles andere gut gemacht, aber ihr beraubt mich. Verstehst du? Das ist ein Charakter Gottes, der vom Alten übers Neue, übers ganze Leben durchgeht, weil Gott unverändert ist und Gott lässt sich nicht von uns veräppeln. Im Gegenteil, er liebt uns, er trainiert uns, er baut uns auf, aber wir wollen auch seine Gebote halten, wir wollen gerne seinen Willen tun und sie auch nicht mit den Füßen treten. So, wir haben die Jungfrauen gesehen, die unterschiedlichen Christen, und dann kommen die zwei nächsten Charaktere, nämlich die Dummen und die Klugen. Und ich habe sie einfach in eine Tabelle zusammengefasst. Das sind nur so die präsentesten Sachen, ein Unterschied. Wie definiert die Bibel Klugen und Dummen? Weil das ist nicht die einzige Stelle, wo das herkommt. Und ich habe die 4, 5, 6 Bibelverse schnell ausgesucht, und der Buch der Sprüche ist voll davon. Die Bibel definiert tatsächlich, es gibt Dummen und es gibt Klugen. Und die Bibel beschreibt sie nicht so. Nicht mit die in Oxford absolviert haben, sind die Klugen, und die nur den Hauptschulabschluss in Neu-Ulm sind die Dummen. Nein, nein, nein. Du könntest echt aus Oxford und die University of Lee und keine Ahnung wo deine Doktortitel und Professor geholt haben, aber wenn du Gottes Willen nicht tust, so gehörst du an die andere Seite, nicht da bei den Klugen. So, schauen wir mal 2, 3, 4 Beispiele, nämlich die Klugen beachten Gottes Wort, die Dummen ignorieren Gottes Wort. Die Klugen bauen auf den Fels, die anderen auf den Sand. Die Klugen neigen ihr Ohr Gottes Anweisungen und Rat zu. Die anderen verachten Gottes Weisung und Rat. Wenn Gott so uns sagt und das uns nicht passt, wenn Gott uns irgendwas, eine Anweisung gibt und das nicht passt, wir gehen zum Pastor, der Pastor sagt uns, was zu tun ist, am Moment, das ist aber nicht, was ich gerne hören wollte, dann gehe ich zum Ältesten, nochmal nicht, was ich hören wollte, zum nächsten Ältesten, um nächste, und dann alle sagen dasselbe im Prinzip, weil die Bibel irgendwo kennen und Gottes Wille wahrscheinlich auch. Und dann gehst du zu einem Freund, der wahrscheinlich dasselbe Mist hat wie deine und meine, und der gibt dir das, was du gerne hören willst. Und dann, ach ja, okay, dann alles schön. Alles gut. Kluge Menschen nehmen Rat und hören auf Gottes Anweisungen. Kluge Menschen sind Täter des Wortes und nicht nur Zuhörer des Wortes. Die Bibel sagt, sei betrügt euch selbst nicht, indem ihr nur Zuhörer des Wortes seid. Ich freue mich über alle, die mir immer wieder erzählen, dass sie hier eine gute Predigt gehört haben. Und da, wunderschön, warum nicht? Es erbaut uns. Von allen möglichen Prediger der Erde. Aber hey, zeig mir die Predigt auch bitte im Leben. Was macht diese Predigt mit uns? Hat das uns so unsere Seele gestreichelt, halbe Stunde, Stunde, und wir fühlen uns, yo, ich bin erbaut, Halleluja, der Herr ist mein Hirte und mir wird nichts mangeln. Und was weiß ich was, und der Löwe von Juda, habe ich immer wieder jetzt am Telefon gehört, die letzten Tagen, der Löwe von Juda lebt in mir, aber ich habe viele Ängste. Er hat gesagt, aktiviere den Löwe von Juda, wo ist das Problem? Du weißt doch alles, er ist drin, stärker als der in der Welt, aktivieren. Wenn der Löwe von Juda hier drin lebt, warum die Angst herrschen lassen? Lass den Löwe von Juda doch herrschen. Mach doch viel mehr Spaß und Sinn und Heilung und Effektivität und Leben. Halleluja! Wow! Gott ist einfach mega gut. Ich bin total begeistert. Entschuldige meinen Enthusiasmus. Ich bin nur so begeistert von Gott. Nimm es nicht so persönlich, okay? Schön, danke. Betrügen wir uns nicht, indem wir nur hören und uns begeistern. Hören ist gut, umsetzen ist 1000-mal besser. Kluge Menschen, definiert mal die Bibel, das sind die, die Gottes Gebote halten. Und die nicht klugen, was hieß das in dem Text? Die betreten Gottes Gebote mit den Füßen. Nicht gut und nicht klug. Weg damit. Das erbaut dich nicht. Im Gegenteil, das bringt dich eher in Schwierigkeiten, so dass wir wissen, was es mit klugen und dummen Jungfrauen gemeint ist. Weil die Bibel nennt so viele, dieses Buch der Sprüche, da ist Heilung für die Seele, 31 Kapitel, lies die monatlich, jeden Tag ein Kapitel nach einem Jahr. Wenn dein Leben sich nicht auf dem Kopf stellt, verstehe ich von der Bibel nichts, glaub mir das. Das heilt dein Herz, das gibt dir Weisheit, das bippt dich auf, das erbaut dich, das gibt dir was zu sehen. Es ist einfach Medizin, dieses Buch ist einfach Medizin. Dann haben wir ein weiteres Element in dieser Story, nämlich Öl. Und ich weiß, wenn ich Öl sage, der erste Gedanke, den wir haben werden, ist die Salbung. Natürlich. Öl steht in der Bibel auch für Salbung. Und Könige und Propheten würden im Alten Testament gesalbt. Jetzt müssen wir einfach bitte im Hinterkopf auch Folgendes halten. Jesus redet im jüdischen Kontext zu dem jüdischen Verstand. Und ein Jude wird sofort eine Verbindung zu jedem Wort und jedem Symbol finden, den Jesus sagt, weil er redet nicht gegen die Bibel, sondern mit dem Gesetz Mose. Er predigte so, wie die Menschen das verstanden haben. Und Öl war ja auch für Salbung. Und wenn wir das mit dieser Story kombinieren, da ist noch viel mehr als nur Salbung und Autorität, sondern auch Gnadentaten bringt Salbung über Leben von Menschen. Wir transportieren Gottes Salbung, indem wir Gutes tun. So wie die Jungfrauen, die 10 Stück, sie wollten eigentlich den Bräutigam empfangen. Sie waren bereit darauf, sie haben sich gefreut, die sind die 10 Auserwählten und sie dürfen diese Ehre haben. Und ihr wisst, wenn sie in einem Feiersaal kommen, alle Augen sind auf sie gerichtet und sind die hübschesten, the most sexy woman of the world in diesem Abend und so weiter und so fort. Und alle werden ihr Handys auspacken und Selfies mit denen machen oder fotografieren und so weiter und so fort. Das wäre echt mega Ding. Gute Taten, die waren dazu da bestimmt, um dem Bräutigam Freude vorzubereiten bei seinem Eingang zum Festsaal. Und jetzt wird etwas interessanter. Mit Öl sind auch die Geistesgaben gemeint, weil wenn wir sagen Geist oder Öl mit Geist verbinden, der Geist bringt uns und gibt uns die Geistesgaben. Und warum sage ich das Ganze so definiert? Weil der folgende Punkt über alles entscheidend ist, nämlich Früchte bringen. Und da habe ich sogar eine Bibelreferenz dazu gegeben. Zu allem gibt es eigentlich Bibelreferenzen, mehr als genug. Frucht bringen. Gesalbt sein bedeutet Frucht bringend. Und dann Frucht kann Gnadentaten sein, kann Geistesgaben sein, kann Liebe sein, kann Hilfsbereitschaft sein, kann alles mögliche. Wenn ich von Gnadentaten rede, wer das den Begriff noch nicht ganz so verarbeitet hat oder mal gehört hat, wir reden von, ich war arm und ihr habt mir gegeben, ich war hungrig und ihr habt mir versorgt, ich war durstig und so weiter und so fort, ich war im Gefängnis, ihr kam zu mir, ihr war krank, ihr habt mich besucht, das sind Gnadentaten. Wenn wir Gutes an unseren Mitmenschen tun, und das kannst du nicht in die Liebe Gottes machen, wenn du nicht in die Salbung Gottes getaucht, getauft, gedrängt bist. Wenn die Tau dir die Salbung Gottes dein Leben nicht umgekrempelt hat, da kann man sowas vergessen. Und deswegen, Frucht bringen ist eine Eigenschaft von bereiten Kinder Gottes. Von einer Braut Jesu, die bereit ist. Glaub mir, du kannst Halleluja und Schmalleluja schreien, so viel du willst. Ich will gerne Frucht sehen. Und das hat mir mein Pastor in Offenburg damals 3 Jahre lang voll um die Ohren gehauen. Wir haben das Chilener ziemlich gechillt und ziemlich so richtig südländisch easy going. Er grillt gerne und trinkt gerne und hat das Leben irgendwie lustig und alles schön und gut. Ich mag ihn bis heute noch. Und wir haben immer wieder diskutiert über, ich war dort nur Jugendpastor und hab mit ihm immer wieder diskutiert, weil ich gerne von ihm lernen wollte, wie machen wir es am besten. Und ich hatte immer so weisologenmäßig immer mal versucht, eine schöne Idee zu bringen, um so ein bisschen, dass er sieht, ich bin ein toller Jugendpastor, verstehst du? Und hat er mir immer wieder so gegen Ende, nachdem wir 3,5-4 Stunden diskutiert haben, hey Junge, ist mir eigentlich egal, wie du das machst, Frucht zählt. Super Mentor. Frucht zählt. Mach's, wie du willst, das wäre meine Gedanken, mach, was du willst, hol mal deine blaue Flecken, Frucht zählt. Ich will deine Frucht sehen. Und ich glaube, Gott will nichts mehr als unsere Frucht als Christen sehen. Wenn wir von Corona reden, als ein Wachrüttler der Gemeinde, wenn wir von Corona reden als Endzeitzeichen, und das ist definitiv ein Endzeitzeichen, wenn du diese Zeichen nicht kennst, empfehle ich dir so als Hausaufgabe, Matthäus 24 und 25 mal unter die Lupe zu nehmen, genau relaxter zu lesen, und dann wirst du auch verstehen, was Corona ist. Die existiert wirklich. Das ist kein Gespenst von einem Politiker. Gestern habe ich einen Anruf bekommen, in unserer Gemeinde ist Corona, eine Familie Corona infiziert. Kannst du mit uns beten? Natürlich gerne. Gestern von einer befreundeten Gemeinde. 2 Pastorenkollegen sind Corona infiziert gewesen. Und googelt mal Luther Klaus Blog oder Blogger Luther Klaus. Da kommt ihr auf seine Seite und er hat Tagebuch gerichtet, wie es ihm in diese 4-wöchige Hausquarantäne ging. Das ist kein Gespenst, das ist kein Dummlaber, das gibt es scheinbar tatsächlich. Ich weiß es nicht. Aber Pastoren, die infiziert sind, werden mich nicht anlügen. Pastoren, die Symptome zeigen, erzählen dir keine Geschichten. Die sind nicht von niemandem, von keiner Partei politisch angehaucht, um dir irgendwelche Stories zu bloggern. Das kannst du mir glauben. However, wo ist unsere Frucht? wenn das ein Zeichen ist, wollen wir bereit sein. Und ich glaube, das ist einfach Rüttler für die Gemeinde. Das ist einfach Rüttler. Gestern habe ich gesehen, ja, okay, der Teufel lässt uns Masken anziehen, damit wir Gott nicht loben und preisen. Ich habe ganz ehrlich gesagt, ich war schockiert, weil dann bin ich auf Landtag bei dem Württemberg, dann im Bayern, weil ich ja in Bayern wohne, und dann habe ich nochmal geschaut, vielleicht doch im Saarland oder im Rhein-Westfalen, wie heißt das? Das meinte ich doch. Und dann habe ich einfach ihre Bestimmungen gesehen und da stand nirgendwo Maskenpflicht zu Hause. Opala, das habe ich nicht gesagt. Hat jemand von euch Maskenpflicht daheim? Ja, was ist denn diese Behauptung? Ah, Joni hat bei Mama Kepler alles rein, die lebende Familie Kepler eine Flasche Sakrotan, preis dem Herrn. Sehr gut, ja, Spaß, klar, natürlich. Dann hat der Teufel dir keinen Mundschutz gegeben, damit du Gott nicht lobst und preist. Bist du heute in der Connect Church? Herzlich willkommen. Im anderen Bundesländer darf man noch keinen Gottesdienst machen. Hast du heute Gott gelobt und gepriesen? Preis dem Herrn. Ist der Mundschutz scheiße? Das ist scheiße. Ich habe kaum was gesehen an unsere schöne zwei Leinwände, weil das immer Dampf vor an meine Gläser, an meine Brille gegeben. Alter, ich wusste nicht, dass ich so dampfig bin, aber das ist gut. Ich wusste, Lokomotive Timmy läuft noch. Heute Abend läuft Lokomotive Bayern nach Union Berlin. Und zerfleischt dort alles, was zu zerfleischen ist. Huh. Ich freue mich schon. So, das ist das, was die Salbung Gottes, das ist das, was wir mit Öl verbinden. Und an dieser Stelle habe ich so zwei Bitten an dich. Vernachlässige deine Gabe nicht, hat auch im Apostel Paulus Timotheus gesehen, entfach die Gabe, die dir gegeben worden ist, schür sie an, halt sie lebendig, mach sie, sei nicht beschämt und begrabe dein Talent ebenfalls nicht. Die Weisologen begraben ihre Talente, da haben wir nochmal eine Predigt in der Bibel drüber. Die sagen, oh, okay, ich habe es bekommen, ich muss das nicht machen, ich werde es nicht machen, ich begrabe es, wenn Jesus wiederkommt, gebe ich ihm sein Talent zurück und fertig. Dieser Knecht wurde bestraft von seinem Herr, als die Abrechnungen kamen. Und die anderen, die verdoppelt haben, wurden nochmal mit verdoppelt belohnt. Ich denke, hätte diesen Mann gehandelt und verloren und gesagt, hey, sorry, ich habe es nicht gut gemacht, ich habe versucht, es war verloren. Wahrscheinlich hätte der Herr gesagt, okay, einen Klapser bekommst du und du gehst jetzt und arbeitest mit dem, der hat es gut gemacht und du lernst von ihm. So begrabe dein Talent nicht. Du hast ein Talent von Gott. Du hast also diese Talente, das ist Gottes Gebote. Wer Gott liebt, Jesus hat gesagt, wer mich liebt, der hält auch meine Gebote. Und deswegen möchte ich gerne weitermachen. Dann haben wir ein Ereignis in diesem Story. Ihr wisst, wie viele Lektionen drin sind. Die nächste wäre diese Verspätung und Verzögerung von dem Bräutigam. Das überfliegen wir so beim Lesen, als ob das so eine Info, die an uns so vorbeigehen sollte. Ist das aber nicht. Warum erzählt Jesus sowas seine Jünger? Weil seine Jünger, hier ist auch noch ein Bibelreferenz dazu, sie dachten, Jesus kommt in ihrer Lebzeit. Sie waren überzeugt, Jesus, du gehst mal kurz zu Papa, sagst mal Hallo, isst mal in Müsli mit ihm zusammen und dann kommst wieder und holst du uns. Und Jesus, eigentlich kann man weitermachen, hat unmissverständlich und deutlich gemacht, es gibt eine Verzögerung. Ich werde nicht dann kommen, wenn ihr meint, ich soll kommen. Die Zeiten, wo ich zurückkomme, kennt ihr nicht. Ich kann sie euch nicht sagen, die sind nur in der Hand meines Vaters. Deswegen, mein Schatz, musst du bereit sein. Es kann heute passieren, es kann jetzt passieren, es kann in 2 Jahren passieren, es kann in 500 Jahren erst passieren. Wissen wir alle nicht. Aber lies mal Matthäus 24 und 25, was Jesus uns doch verraten hat, sind die Zeichen der Endzeit. Und er hat gesagt, wenn ihr diese Dinge seht, vielleicht übernächste Woche reden wir gerne drüber. Wenn ihr diese Sachen seht, dann wisst ihr, dass das Anfang vom Ende ist. Das ist Anfang vom Ende schon nah ist. Die Zeit verzögert sich. Jesus kam seit über 2000 Jahren nicht zurück auf die Erde. Sein Geist ist mitten unter uns. Er hat uns viel gegeben, seine Salbung, sein Wort, sein Geist, sein alles gegeben. Und wir leben in dieser Zeit der Verzögerung. Wir sehen gerade aus wie diese Jungfrauen, die auf den Bräutigam warten, dass er kommt und dass wir ihn mit zelebrieren und ihn vom Angesicht zu Angesicht sehen und mit ihm in den Himmel fahren und so weiter und so fort. Es gibt aber eine entscheidende Frage. Was wir in dieser Zeit der Verzögerung machen, ist sehr entscheidend. Was machen wir? Wie verbringen wir diese Zeit der Verzögerung? Sind wir am Handeln und Verhandeln? Leben wir Gottes Auftrag für unser Leben? Erfüllen wir Gottes Gebote? Leben wir in der Liebe Gottes? Wie viele Menschen haben von mir und von dir und von uns erfahren in der Corona-Krise, dass Jesus Hoffnung gibt? Simpel. Wie viele haben gesagt, ich schließe meine Tür, Hauptsache keine Infektionen und alles andere tut bene, alles andere wird der Herr irgendwie regeln. Wie gehen wir mit sowas um? Der Löwe und Judah ist ja in dir, oder? Habe ich das falsch verstanden? Nee, habe ich nicht. Ich möchte, dass wir nachdenklich machen. Warum ich heute das so klar predige? Weil Jesus wieder kommt. Und meine Verantwortung als Geistlicher in diesem Haus, euch vorzubereiten. Ich möchte gerne meine Verantwortung auch machen und stehen. Und Gott von Auge zu Auge schauen kann und sagt, Gott, damals habe ich das den Enzo erzählt und Arnulf und Werner und allen. Ich habe es ihnen gesagt, Herr, wenn sie es nicht gehört haben, kann ich nichts machen. Ja, erzähl es nochmal und nochmal, bis sie es kapiert haben. Ist meine Aufgabe, Gottes Willen uns allen mitzuteilen, Gottes Wort klar zu predigen, unsere Verantwortung alle zusammen, das zu leben, umzusetzen und darauf zu sein. Und dann kommt noch ein Element in dieser Story, dieser Ruf um Mitternacht. Die Ladies sind müde geworden, sie legen sich hin und sie schlafen. Und plötzlich, ich habe euch gesagt, merkt euch das Wort plötzlich. Plötzlich bedeutet unerwartet, wenn wir nicht wissen. Wir hatten in Offenburg auch so eine Industriehalle, die früher Möbelhaus war, das Dach doppelt so hoch wie hier, und man hat so eine Akustikdecke reingebaut. Und so wie wir das auch hier sehr schön haben, immer wieder hat es irgendwo Kondenswasser reingebracht und an diese Akustikplatten waren sie immer wieder mal an ein oder zwei Stellen nass. Und wenn die schwer werden, irgendwann mal krachen sie zusammen. Und der Pastor, mein Mentor, steht so auf die Bühne und wir gucken so nach oben. Das ist schon so eine Beule in die Decke geworden, aber du brauchst 4-5 Meter langen Leiter, um hochzukommen und diese Platte zu wechseln. Wir hatten palettenweise in der Garage Wechselplatten von dem Ganzen. Und irgendwas, während er redet, sagt ihm, hey, geh mal auf die Seite. Und er macht so, in dieser Sekunde, wo er so macht, kracht das Ding runter, so plötzlich. Plötzlich. Ich sag dir, fehlen diese 4-5 Kilo schwere Dinger auf seinen Kopf. Wahrscheinlich hat es ihm richtig schwer verletzt. Tod weiß ich nicht, aber bestimmt gut verletzt. Plötzlich, unerwartet, kommen diese Rufe Mitternacht. Das ist eine Mahnung zur Bereitschaft. Wie gehen wir mit Gottes Sache um? Wie gehen wir mit Gottes Auftrag um? Wie leben wir Gottes Auftrag in unser Alltag? Ich habe hier drunter geschrieben, oder? War das so? Jo. Er kommt unerwartet. Er kommt, wenn wir es nicht wissen. Weißt du, wie die Bibel beschreibt, es wiederkommt von Jesu wie ein Dieb in der Nacht. Stell dir vor, ja, hey Arnulf, alles klar? Ich komme heute 3 Uhr morgens, ich glaube bei dir, bleib du schlafen, ich mache alles allein. Danke, tschüss. Es gibt keinen Dieb, der so doof ist und sowas macht, oder? Oder die Wehe, sagt die Frau, pass auf, heute um 5 Uhr Nachmittag komme ich zu dir, sei bereit. Nix, die Wehen sitzen ein, Schakka ab ins Krankenhaus, Baby kommt, hoffentlich. Wie die Wehe zu der Schwangere beschreibt, Jesus dann wiederkommt und wie der Dieb in der Nacht, total unerwartet, käme Jesus heute, käme Jesus in dieser Stunde, in dieser Minute auf diese Bühne, sind wir bereit oder würden wir die Stimme hören, hey, tut mir leid, ich habe dich hier erkannt. Und dann wirst du sagen, Herr, aber ich habe. Und er hat gesagt, was bedeutet, ich habe, aber ich komme nicht rein? Es gibt Menschen, die dienen aus falschen Motiven. Ich will präsent sein. Jeden soll sehen, wie gut ich bin. Jeden soll sehen, wie gut ist meine Fähigkeit beherrsche. Egal welches, moderieren, predigen, Heyer spielen, hinten Techniken, draußen begrüßen, Kaffee bedienen, mit Smile, ohne Smile. Wir haben so viele, aber das ist nicht das, was Gott in uns hineingegeben hat. Wenn wir dienen aus Liebe, mit Liebe, zur Liebe Gottes und zur Ehre Gottes. Nicht um uns, sondern um ihn im Mittelpunkt zu stellen. Und deswegen sage ich, Jesus kommt unerwartet. Freunde, wir wollen und wir sollen unbedingt darauf bereit sein. Und dann kommt noch ein Element, nämlich die Lampen. Und jetzt wird es richtig heikel. Nimm mal einen tiefen Atem. Ganz, ganz tief. Kommen die Lampen. Die Lampen geben uns ein extrem gutes Symbol, nämlich nur gefüllte Lampen können hell und lange leuchten und Christi Erwartungen füllen. Ich habe fast geheult, als ich das geschrieben habe. Nur gefüllte Lampen, ausschließlich gefüllte Lampen, ein und einzig gefüllte und richtig top gefüllte Lampen, können hell und können lang strahlen. Nur gefüllte Lampen, nur gefüllte Lampen, nur Menschen, die Vorräte mit sich haben, nur voll getankte Lampen können hell, können lang leuchten und können die Erwartungen, die wir geredet haben, füllen. Warum? Wenn wir geisterfüllt sind, Gottes Gebote gehorchen, statt mit den Füßen betreten, dann wird das unser Leben total umkrempeln und aus Liebe, aus Leidenschaft machen wir das. Dann ist das nicht mehr mühsam, ist das die Liebe, die uns dazu treibt. Es ist der Geist, der uns dazu treibt. Es ist nicht mehr unsere Leistung, die sowieso null bringt. Aber sind wir bereit, uns zu entladen, damit wir mit Gottes Öl geladen werden? Nur gefüllte Lampen können lang und können hell strahlen. Und dann kommt ein weiterer Aspekt, nämlich Verleihen von Öl. Die fünf dumme Frauen merken, der Bräutigam kommt, wir sind aber nicht gefüllt. Wir sind nicht bereit, unser Licht geht gerade aus. Könnt ihr uns was leihen? Nein, geh und kauf. Mein Freund, mit dem, was Gott dir gegeben hat, lass mich das mal so auf die Dings bringen, mit dem, was Gott dir gegeben hat, kannst du Menschen segnen, berühren und begeistern. Aber du brauchst dein eigenes Öl und deine eigene Salbung und eigene Berufung und eigene Lebensbestimmung. Wir wurden als Leiter so ausgebildet und gelernt, hey, pass auf, in die Gemeinde findet ihr Menschen, die eure Salbung lieben, die eure Salbung anfeuern, die eure Salbung genießen. Das ist gut. Es gibt Leute, die für jeden Preis deine Salbung dimmen und töten wollen. Nicht so gut. Es gibt Leute, die einfach deine Salbung überhaupt nicht interessiert. Sehr schade. Und es gibt Leute, und das sind meine Lieblingskategorie sozusagen, die gerne von deiner Salbung angesteckt werden wollen. Halleluja. Wo seid ihr? Gibt es jemanden, der sagt, wow, ich möchte gerne Salbung haben, ich möchte gerne Power Gottes in mein Leben haben, ich möchte es gerne haben, Halleluja. Das ist Hunger. Aber Freunde, meine Salbung reicht für mein Leben. Ich verbrauche gerade, was ich verbrauche, ja, verbrenne Energie, geistliche Energie auf dieser Bühne. Aber du brauchst deine eigene Salbung. Kraft Gottes in dein Leben, deine Intimität mit Gott. Ich kann es dir nicht ersetzen, ich kann es dir nicht produzieren, ich kann es dir nicht mit dem Löffel geben, auch nicht mit einem Trichter löffeln oder eingießen. Wir brauchen das, wir finden das allein und einzig in unserer Intimität mit Gott, wenn wir hungrig und durstig nach Gott, wenn wir eifrig nach Gott sind, wenn wir nicht satt genug haben können von Gottes Gegenwart, nur dann. Halleluja. Ich lerne gerade viel bei euch, das macht mir übrigens sehr viel Spaß. Wow. Freunde, wir brauchen jeden seine eigene Salbung, sonst werden wir nicht durchkommen. Und jetzt kommt eine ganz heftige Frage, extrem heftig. Wenn ihr gedacht habt, dass das heftig ist, da kommen wir gleich zur Predigt. Wer darf bei der Hochzeit dabei sein? Oh oh. wer darf, ich weiß, heute habe ich wahrscheinlich mehr Feinde als Freunde im Gottesdienst, aber ist okay, wenn der Herr dein Herz dabei wachrüttelt, bin ich gerne einverstanden, total gerne. Wer darf bei der Hochzeit dabei sein? Vielleicht nimmst du dir 3 Sekunden Zeit und frag dich selbst, darf ich bei dieser Hochzeit dabei sein? Bei der Hochzeit dabei sein, ich werde es gleich auch nochmal auseinanderflicken, aber wir haben gelesen, die, die Gottes Gebote gehorchen. Nicht die, die lügen und meinen, der Herr macht das schon mit mir. Nicht die, die sagen, ich habe das mit Gott geregelt, dass ich dies und jenes so tun, aber du weißt ganz genau, dass das nicht in Ordnung ist. Alter, heute haben wir Menschen, sie zitieren dir alles aus der Bibel, um ihre Taten zu rechtfertigen, in Unzucht leben, unverheiratet Sex miteinander haben und lügen, betrügen, machen, Geschäfte umwickeln, das alles mögliche. Ja, wir sind ja zusammen, wir wollen ja heiraten. Ja, heirate und dann geh mal zusammen. Keiner hat was dagegen. Glaub mir, du kannst, google mal jeden Thema, den du willst in der Bibel. Darf ein Christ, und dann mach dein Wunschthema rein. Einmal über Facebook bekam ich eine Anfrage, hast du so eine Liste zum Thema Homosexualität, darf man das, darf man nicht? Ich habe gesagt, nein, ich habe keine bereite Liste, aber ich kann mal googeln für dich. Habe ich geschrieben. Und dann schreibst du bei Google, darf ein Christ homosexuell sein, ja oder nein? Freunde, ob ihr glaubt oder nicht, es gibt tatsächlich mit Bibelstellen Pro und Contra. Mit Bibelstellen Pro und Contra. Pro und Contra. Mit Bibelstellen, die zitieren die Bibel, aber das macht nichts. Der Teufel kann auch die Bibel zitieren und er hat es auch gemacht in der Versuchung von Jesus. Er hat ihm spring runter vom Tempel, weil es steht geschrieben, er zitiert die Bibel. Es ist keine Kunst, die Bibel zu zitieren und die Bibel zu verdrehen. Übrigens, das ist auch ein Zeichen von der Endzeit, dass die Leute nicht mehr das hören wollen, was Wahrheit ist, sondern die Bibel sagt, in der Endzeit, die Menschen werden das nur so verdrehen und nur das hören, was sie gerne hören, du mach mal, leb mal doch so in Sünde und der Herr wird dich so befreien, das ist okay für Herr. Klar, er kommt klar mit unserer Sünde, wir überraschen ihn mit unserer Sünde überhaupt nicht, er ist bestens informiert, aber er erwartet von uns, dass wir in Heiligkeit leben, weil er am Kreuz uns geheiligt hat. Und nicht leben nach unserem eigenen Willen und Wunsch und Lebenskonzepte und Weisologien, die wir uns selber produzieren und Rechtfertigungen, die wir einfach von überall holen und was weiß ich, um einfach eine Rechtfertigung für unsere Schuld zu finden. Leute, bitte, wir sollen wachsam sein. Wenn wir sowas machen, bitte wach auf. Sünde ist Sünde. Sex vor der Ehe ist Sünde. Lügen ist Sünde. Unehrlichkeit ist Sünde. Steuerhinterziehung ist Sünde. Und die Palette ist ewig lang. Und wir warten, dass Jesus wieder kommt. Wenn er heute kommt, werden manche Probleme haben. Ich wünsche dir das nicht wirklich. So, wer darf zur Hochzeit? Die Bibel nennt uns die Braut. Die Braut macht sich bereit. Ich fasse diese paar Bibelverse aus der Offenbarung 19 zusammen. Sie ist in ihrem Verständnis in Wahrheit gewachsen und hat gelernt, nach jedem Wort Gottes zu leben. Das ist die Vorbereitung auf den Bräutigam. So könnten wir bereit werden. Ein paar Tipps nur dazu und dann beten wir miteinander. Sie hat einen starken christlichen Charakter herangelebt. In Prüfungen, hier noch eine, überwunden und hat im Glauben ausgeharrt bis ans Ende. Das ist die Bereitschaftskonzept, Freunde. Und ich sage so, wenn wir das im Geist Gottes, mit dem Geist Gottes, durch den Geist Gottes, das ist nicht so schwer, wie das hier ausschaut, weil die Liebe Gottes treibt uns zu dem Ganzen. Die Liebe Gottes bewegt uns zu dem Ganzen. Und dann kommt noch eine. Sie war bereit, als der Bräutigam kam. Wie bereit sind wir? Als der Bräutigam kam, passierte etwas. Die bereit sind, pass auf, passierte sowas. Nur wer diesem Beispiel folgt, wird zum Hochzeitmahl eingeladen und danach wird die Tür geschlossen. Guck mich nicht so komisch, ich habe langsam Angst.
Wow. Ich zittere gerade, das ist kein Spaß. Die Tür wird zugeschlossen und die Leute, die aus falschen Motiven Gottes Gebote nicht gefolgt haben und so weiter und so fort gedient haben. Du kannst klopfen, du kannst Baggern holen, so viel du willst. Die Tür wird geschlossen bleiben. Die gute Nachricht ist, heute und jetzt können wir diesen Weg ändern. Heute und jetzt können wir sagen, ich bringe eine Wende in mein Leben. Heute und jetzt können wir sagen, ich höre auf, die Bibel so zu falten, wie ich will, damit ich meine Sünden rechtfertige, wie ich möchte. Und der liebe Heiland hat, der liebe Heiland hat dich lieb, aber er will auch dein Leben verändern, mein Schatz. Das ist mir klar. Heute kannst du eine Entscheidung treffen. Ich will in diese Hochzeit mit hineingehen. Ich werde gucken, dass meine Lampe ständig ausgefüllt ist, dass ich Vorräte habe. Ich werde gucken, dass ich wachsam bleibe. Ich werde gucken, dass ich bereit für die Bräutigam bin. Und somit komme ich zu meinem Ministry Time. Freunde, ist das die Zeit, dass Gott heute unser Leben umkrempelt? Ist das die Zeit, dass du dir sagst, Gott, ich lege alle Krönen in mein Leben ab, damit du geehrt und verherrlicht wirst? Es ist Zeit, dass wir alle Stolz und alle Weisologie in unser Leben niederlegen, zu Fuße Jesu und sagen, Herr, nicht ich, sondern dein Wille geschehe, nicht mein, sondern dein Wille geschehe. Nicht meine Wünsche, Herr, sondern das, was du dir vom Herzen wünschst, Herr, das ist mein Herzenswunsch. Jesus, nicht das, was ich irgendwie träume, du hast viel Besseres für mich. Sind wir bereit? Und da meine erste Frage, wie bereit bin ich für Jesu Rückkehr? Käme Jesus heute, was würde ich ihm sagen? Kann ich vom Herzen mich freuen und sagen, wow, ich gehöre sowieso hin. Ich weiß, ich habe den Lauf vollendet. Ich habe den guten Kampf gekämpft. Oder wirst du erstmal in den Läden, in die Tankstellen laufen müssen und ein paar Ölflaschen suchen? Und wenn du kommst, ist der Bräutigam schon, die Party ist schon am Laufen und du stehst nur draußen. Wie bereit sind wir? Sind meine Lampen bzw. Ölvorräte aufgestockt? Es ist, glaub mir, egal wie bisher gelaufen ist, heute kannst du das ändern. Es ist eine Entscheidung von dir und von mir fern. Und das ist meine letzte Anliegen. Hier brauche ich Gnade und Vergebung. Halleluja.